Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Wie sollten wir mit unserer Erinnerungskultur umgehen? Besonders aktuell stellt sich die Frage, wenn wir nach Berlin schauen. Dort sollen nämlich im beschaulichen Ortsteil Grunewald zukünftig Studierende auf einem Gedenkcampus wohnen, tête-à-tête einer Deportationsgedenkstätte. Danach wird es hier musikalisch. Wir wenden uns den verschiedenen jüdischen Musiktraditionen zu. Und ein Ergebnis dieser Tradition hören Sie jetzt, das Trio Shalosh aus Tel Aviv. Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Studierendenwohnheime sind in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Wie eben leider auch Gedenkstätten, die an Hass und Ermordung während der NS-Herrschaft erinnern. Die Potsdamer Moses-Mendelssohn-Stiftung will nun am Berliner S-Bahnhof Grunewald beides zusammenbringen. Am vergangenen Sonntag vor 79 Jahren haben dort die ersten Berliner Massendeportationen in den Tod begonnen. Heute wird auf dem Gelände das zukünftige Leben von jungen Menschen geplant, denn in der Nähe des Mahnmals Gleis 17 soll ein Gedenkcampus mit 150 Apartments für Studierende errichtet werden. Thomas Klatt stellt Ihnen diese Pläne vor.
Nächste Station, Grunewald, Aufstieg links.
Am Berliner S-Bahnhof Grunewald erinnert heute das Mahnmal Gleis 17 an seine Geschichte. Der Treppe nach oben folgend liegt dort das alte Schottergleis. Parallel verlegte Stahlgussplatten erinnern an die Deportierten, Datum und den Zielort. Riga, Warschau, Theresienstadt, Auschwitz, Birkenau. Zwischen den Schienen wachsen Bäume und Büsche. Symbol dafür, dass hier nie wieder ein Zug den Bahnhof verlassen soll. An den Gedenktafeln liegen frische Blumen. Für die einen ein beeindruckender Ort, für andere aber nicht genug.
Immer wieder, wenn man an diesem Ort vorbeigeht, ist es eigentlich ein trauriger Anblick. Und viele Leute, die dort vorbeigehen, registrieren auch gar nicht, um welchen Ort es sich letztendlich dort handelt.
Sagt die Kultur- und Sozialwissenschaftlerin Elke Vera Kutowski vom Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam. Hinter Gleis 17 liegt heute eine gut 20.000 Quadratmeter große Brache. Ein Hundeauslaufplatz. Das soll sich bald ändern.
Die Stiftung hat das angrenzende Gelände an Gleis 17 käuflich erworben von einer Bundesbahntochter. Das ist schon ein wichtiger Schritt. Die Signale stehen alle auf grün,
sagt Julius Schöps, Vorstandsvorsitzender der Moses-Mendelssohn-Stiftung und Gründungsdirektor des Moses-Mendelssohn-Zentrums. Die Stiftung will hier einen Gedenkcampus mit 150 Wohnungen für Studierende errichten. Eine rund 20 Millionen Euro Investition. Für Elke Vera Kutowski eine sinnvolle Anlage.
Uns ist daran gelegen, dass wir beispielsweise auch Medienwissenschaftler, dass wir IT-Leute zusammenbringen, die darüber nachdenken, wie können wir eben auch Geschichte vermitteln auf eine Art und Weise, die für junge Leute auch attraktiv ist. Es wird einen Ausstellungsraum geben mit einem History Lab, aber das Grundstück ist sehr groß und wir wollen eben auch drumherum die Landschaft, das Gelände auch in einer Form auch als Gedenkort gestalten. Und da sind wir natürlich auch interessiert, junge Studierende, die sich mit der Landschaftsarchitektur beschäftigen, zu motivieren, sich Gedanken zu machen, wie kann auch im Sinne von Yad Vashem eine Allee der Gerechten, ein Hain der Gerechten geschaffen werden.
Innen soll in einer Dauerausstellung der Opfer gedacht werden. Auf dem Freigelände werden nach Vorbild der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem Bäume für die gepflanzt, die etwa Juden heimlich versteckten. Vor Julius Schöps geistigem Auge füllt sich das Studierendenwohnheim bereits mit den künftigen Bewohnern des Campus.
Architekturstudenten, Studenten der Geschichte, der Kulturwissenschaften, der Literatur. Und die wollen wir zusammenbringen, um entsprechende Konzepte für die Zukunft zu entwickeln. Das ist die Überlegung. Der Ort ist für Studenten hervorragend. Das ist nicht weit in die Stadt hinein und es ist nicht weit nach Potsdam.
Die Gedenkcampusarbeit soll in die regulären Studiengänge mit eingebunden werden. Zudem will die Stiftung 8 bis 10 Stipendien ausloben. Das Vorhaben ist keine Luftnummer, betreibt die Moses-Mendelssohn-Stiftung doch heute schon mehr als 20 Mikro-Apartment-Wohnheime. Jedes von ihnen trägt einen jüdischen Namen. Der Gedenkcampus am Gleis 17 soll nach der Kinderbuchautorin Else Uri benannt werden, Verfasserin der einst populären Kinderbuchreihe Nesthäkchen. Else Uri wurde im Januar 1943 in Auschwitz ermordet. Eine von mehr als 50.000 Jüdinnen und Juden, die von Berlin aus deportiert wurden.
Wir sprechen hier von Zahlen. Uns ist daran gelegen, hinter diesen Zahlen auch die Menschen wieder aufleben zu lassen und zu recherchieren und die Ergebnisse dann in eine Datenbank einzuspeisen, dass wir möglichst viele biografische Daten, möglichst auch Bildmaterial und so weiter einspeisen und daraus eine Datenbank entwickeln.
Rabbiner Walter Rothschild begrüßt das Vorhaben.
Es gab mehrere Deportationsbahnhöfe, eine große war in Moabit, dass es dort keine richtige Gedenkstätte gibt. Gleis 17 in Grunewald ist zumindest etwas, was man sehen kann, besuchen kann, wo man stehen kann, wo man Grenzen niederlegen kann. Aber eine Gedenkstätte als solches heißt es nur, von dort sind die Leute deportiert worden, nicht hier sind die Menschen ermordet worden. Und eine von den Geheimnissen, von den Rätseln in der Berliner Geschichte ist, diese armen Leute sind zu Fuß durch ganz Berlin getrieben worden, von den Sammelpunkten in unter anderem die große Hamburger Straße, aber keiner hat ihnen gesehen. Und bis zum heutigen Tag weiß man nicht genau, welche Route sie genommen haben.
Gleis 17 ist kein Friedhof. Hier wird durch einen Studentencampus keine Totenruhe gestört. Theologisch spreche also nichts gegen das Bauvorhaben, sagt Rabbiner Walter Rothschild. Im Gegenteil, in Sachen Deportationen müsse noch mehr geforscht werden, denn von den drei Berliner Deportationsorten Moabit, Anhalter Bahnhof und Grunewald Gleis 17 gäbe es nur wenig Bildmaterial.
Keine von den damaligen Polizisten oder Soldaten, oder sicher nicht die Opfer, nahm eine Kamera mit. Man hat keine richtige Bildung von was damals passiert ist. Es gibt ein paar Deportationen, von denen man etwas weiß. Eine berühmte ist Würzburg zum Beispiel. Ein anderer bekannter Filmschnitt ist aus Westerbork in den Niederlanden.
Julius Schöps ist überzeugt, dass der Else Uri Gedenkcampus schon in wenigen Jahren starten kann.
Wir haben Kontakte mit dem Zentralrat. Herr Schuster ist informiert. Und Charlotte Knobloch hat sich schon bereit erklärt, die Schirmherrschaft für dieses Projekt zu übernehmen, sodass die Rahmenbedingungen eigentlich schon vorhanden sind.
Die Texte, die im Judentum für die Gebete benutzt werden, sind weltweit relativ ähnlich. Aber weil es in jüdischen Gebetbüchern keine Noten gibt, liegen quasi Welten zwischen den jeweiligen Liturgien. Migration, Internet, ja sogar die Platte hat bereits dazu beigetragen, dass sich diese isolierten Stile mischen. Forschende des Jerusalemer Instituts zur Erforschung der jüdischen Musik wollen diese Tradition sichern und haben in zigtausenden jüdischen Gemeinden Gesänge aufgezeichnet. Lissy Kaufmann hat in diesen akustischen Schatz hineingehört.
Es klingt wie eine alte Opernaufnahme. Es handelt sich aber um ein Lied, mit dem in jüdischen Gottesdiensten der Schabbat begrüßt wird. Lecha Dudi, gesungen von Israel Alter, einem der bekanntesten Chasanim, also jüdischen Kantoren, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Alter lebte und arbeitete zunächst in Wien und Hannover, bevor er nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nach Südafrika auswanderte. Diese Aufnahme, beinahe 100 Jahre alt, befindet sich im digitalen Musikarchiv des Staatsarchivs von Israel. Verwaltet wird es vom Forschungszentrum für jüdische Musik der Hebräischen Universität Jerusalem. Der Musikwissenschaftler Edwin Serussi leitet das Zentrum. Er erklärt, dass der Vergleich mit Operngesang gar nicht so verkehrt ist.
You have to remember that already by that time, particularly in Europe, it became a practice to perform liturgical music outside the synagogue.
Man muss sich klar machen, vor allem in Europa war es in jener Zeit gängige Praxis, liturgische Musik außerhalb der Synagogen in Form von Konzerten zu spielen. Auch Mozart mag für die Messe komponiert haben, Heute aber hören wir seine Werke in Konzerthallen. Das Gleiche gilt für die Musik der jüdischen Liturgie. Nach und nach gab es Star-Kantoren in Polen und Deutschland, die Konzerte gaben mit liturgischer Musik. Manche Kantoren waren auch Opernsänger. Edwin Cerussi sitzt in einem kleinen, fensterlosen Büro im zweiten Stock oberhalb der Nationalbibliothek in Jerusalem. In seinen Regalen stapeln sich ein paar Kassetten, Überbleibsel aus vergangenen Zeiten. Heute ist sein wichtigstes Arbeitsgerät der Computer. Auf Servern lagern rund 60.000 digitalisierte Aufnahmen jüdischer Musik aus verschiedenen Ländern und in verschiedenen Sprachen, die sein Institut seit Jahrzehnten sammelt und archiviert. Die Idee eines solchen Archivs für jüdische Musik kam erst mit der Entstehung des jüdischen Staates, erklärt Cerussi. Es ähnele heute den Nationalarchiven europäischer Länder.
In Germany and in Freiburg you have the archive of Deutsch Volksmusik, which is
in Freiburg gibt es das Archiv der deutschen Volksmusik. Alle deutschen Lieder seit der Romantik werden dort gesammelt. Das Gleiche passiert hier in Israel, mit der Ausnahme, dass die Vielfalt der Kulturen hier atemberaubend ist. Gesungen wird in so vielen Sprachen: Judeo-Arabisch, Judeo-Persisch, Judeo-Spanisch, Jiddisch. Das gibt es in keinem anderen Land. In Deutschland ist Volksmusik nur auf Deutsch.
Deutsche Volksmusik ist in Deutsch. That's it.
Auch dieses Lied zählt zu den Schätzen des Archivs. Die rund 100 Jahre alte Aufnahme stammt aus der Türkei, aus der Zeit des Osmanischen Reiches. Es handelt sich um ein Eröffnungslied für ein mystisches Ritual. Dass im Archiv in Jerusalem heute Aufnahmen wie diese lagern, ist auch den ersten europäischen Plattenfirmen zu verdanken.
The amount of records produced always surprises me.
Die Masse an produzierten Platten überrascht mich immer wieder. Deutsche Tontechniker reisten beispielsweise mit ihren Aufnahmegeräten in Bergregionen im Kaukasus, mieteten ein Hotelzimmer und machten daraus kurzerhand ein Aufnahmestudio. Dann gingen sie in Cafés und fragten, wer sind die wichtigsten Musiker der Gegend, und luden diese zu Aufnahmen ein. Manchmal waren die Leute sich gar nicht bewusst, was das bedeutet. Aus heutiger Sicht wurden sie ausgenutzt. Die Tontechniker haben ihren Gesang aufgenommen, aber sie bekamen höchstens einen winzigen Geldbetrag. Ein anderer hat die Platten verkauft. Das Archiv bezeugt heute die Vielfalt der jüdischen Musiktraditionen. Jüdische Gemeinden haben sich in fast 2000 Jahren in der Diaspora den Traditionen des jeweiligen Landes angepasst. So kommt es, dass ein Chor der polnisch-chassidischen Dynastie Gur, eine besonders streng religiöse Gruppe, noch heute in Jerusalem Lieder singt, die wie europäische Marschmusik klingen. Selbst Lecha Dudi, das Lied, mit dem in Synagogen der Schabbat begrüßt wird, klingt bei ihnen so.
The Hasidic repertoire includes the genre of military marches, which is a tradition going back to Europe.
Das chassidische Repertoire umfasst diese europäische Tradition der Militärmärsche. Imperialorchester haben Märsche früher in verschiedenen Städten gespielt und Juden haben sie gehört. Es ist Musik, die Macht ausstrahlt. Und wenn man diese Musik in einen religiösen Kontext packt, dann heißt das, dass Gottesdienste etwas von dieser Macht absorbieren.
Take this music into religious service, you are absorbing some of that power.
Edwin Cerussi und sein Team sind vor einigen Jahren losgezogen, um die Gesänge der verschiedenen jüdischen Gemeinden im ganzen Land aufzunehmen. Nur in den Gottesdiensten am Schabbat war ihre Arbeit verboten. Elektrische Geräte sind am jüdischen Ruhetag schließlich tabu. Dieses Lied haben sie in den 90er Jahren in Jerusalem aufgenommen.
Amen.
Es sind marokkanische Juden, die Psalme singen, nach einer alten Tradition aus ihrer Heimat. Viele Gemeinden sind stolz auf ihre Traditionen und zelebrieren diese bis heute. Damit sie überleben, musste sich in Israel aber auch einiges ändern. Heute gibt es Dinge, die es früher nicht gab, zum Beispiel Schulen für marokkanische Kantoren. In Marokko kam man nie auf solch eine Idee. Dort wurde alles mündlich an die nächste Generation weitergegeben. Diese Strukturen kamen erst im neuen Staat auf. Heute umfasst Israel viele Kulturen der Diaspora.
Includes within itself many diasporas.
Doch so vielfältig, wie die Musiktraditionen in der Diaspora einst waren, sind sie im neu gegründeten Staat Israel nicht geblieben. Die Rede ist nicht nur von aschkenasischen Gemeinden, also Gemeinden mit deutschen und osteuropäischen Wurzeln, die im Zuge des Holocausts einen Teil ihres Repertoires verloren haben. Auch in den sephardischen Gemeinden, also den Gemeinden mit Wurzeln im mittelalterlichen Spanien und der Türkei, haben nicht alle Traditionen überlebt. Es gab Gemeinden, die sehr klein waren und nicht überlebten. Außerdem ist es eine Frage der Demografie. Viele tunesische Juden sind in Israel oft an Orte mit einer Mehrheit von marokkanischen Juden gezogen und wurden liturgisch gesehen marokkanisch oder allgemeiner nordafrikanisch. Und so sind einige der Traditionen eben nur noch als Aufnahmen im Musikarchiv in Jerusalem zu finden. Dem Institut kommt daher heute eine ganz neue Bedeutung zu, denn immer mehr moderne Künstler entdecken die Musik ihrer Vorfahren für sich und nutzen sie als Vorlage für ihre Lieder. Nicht selten klopfen sie dann bei Edward Cerussi an.
Sollten Sie die Beiträge noch einmal hören wollen, dann besuchen Sie uns auf deutschlandfunkkultur.de und für Lob und Kritik können Sie uns auch eine E-Mail schreiben an hörerservice@deutschlandradio.de. Die Mail wird dann in unsere Redaktion weitergeleitet. Das war die Sendung Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.